wir führen diese Transformationen nicht nur, um Umsatz zu generieren. Natürlich, das gehört zu jedem Unternehmen, das ist wichtig, aber auch um eine größere positive Wirkung auf unsere Umwelt und auch unsere Gesellschaft zu haben.
Liebe Zuhörenden, heute habe ich die großartige Gelegenheit, mit Aurelie Jamar zu sprechen. Hallo Aurelie.
Hi und vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Wir haben uns kennengelernt bei einem Termin beim Unternehmen PwC in München war das. Und hier auch gehen Grüße raus an die Kollegen von Bayern Innovativ und den Bundesverband der digitalen Wirtschaft, denn es ging an dem Tag um das Thema digitale Verantwortlichkeit, CDR, und Möglichkeiten, Digitalisierung, Nachhaltigkeit miteinander in Einklang zu bringen. Und ihr ahnt schon, warum ich Aurelie heute eingeladen habe, uns etwas vorzustellen. Aurelie hat an dem Tag die Gelegenheit gehabt, in einem Workshop sowas wie eine Blaupause, einen Fahrplan für Unternehmen zur Bewältigung der Twin Transition, der doppelten Transformation, durchzuführen. Und darüber würden wir heute gerne reden. Wer ist Aurelie? Aurelie hat über 12 Jahre Erfahrung in der Leitung von Innovationsprojekten und der Unterstützung von Kunden. Ich zitiere aus dem offiziellen CV. Bei der Entwicklung neuer Projekte und Dienstleistungen in verschiedenen Märkten. Sie ist spezialisiert auf User Centricity, Marktforschung und Strategieentwicklung, sowohl in der frühen Phase von Innovationen als auch User Experiences und User Interface Testing. Sie hat in England und Deutschland an verschiedenen internationalen Projekten gearbeitet, ist also sehr international ausgerichtet und hat umfangreiche Forschungsarbeiten in ganz Europa sowie in den USA und China durchgeführt. Sehr beeindruckend, Aurelie, das ist sehr beeindruckend. Kannst du was sagen zu deiner Rolle bei PwC und deinem fachlichen Hintergrund?
Sehr gerne. Ja, vielleicht überraschend. Ich habe einen typischen BWL-Hintergrund. Also ich habe 2 Business Schools in Frankreich und England studiert. Und ganz am Anfang an meiner Karriere dachte ich, ich würde gerne in Werbung oder in Marketing, also in der Marketingbranche arbeiten. Und als ich in den ersten Gesprächen mit verschiedenen Agenturen, Unternehmen gegangen bin, habe ich bemerkt, niemand fragt die Endnutzer, was die wollen. Was sind ihre Probleme heute? Und deswegen bin ich ganz schnell in der Welt der Innovation gegangen. Und ich habe in verschiedenen Innovationsagenturen in England und sowie auch in München in Deutschland gearbeitet. Und was ich ganz interessant fand, also in den letzten 12 Jahren, seit ich dann meine Karriere angefangen habe, habe ich bemerkt, wie schnell und drastisch sich unsere Welt verändert hat. Und ich spreche nicht nur von der Umwelt, sondern auch von politischen und ökonomischen Veränderungen, auch neue Technologien natürlich, auch von Konsumentenverfahren zum Beispiel und die Erwartungen, die an Unternehmen weltweit haben. Und wie du schon gesagt hast, ich habe auch in 3 Ländern gelebt und gearbeitet und ich wollte immer Teil von dieser Transformation sein. Und das bedeutet, Unternehmen, also meine Kunden, dabei helfen, eine positive Wirkung auf unsere Welt und Gesellschaft zu schaffen und nicht nur für uns heute, aber auch für die nächsten Generationen. Deswegen, also jetzt arbeite ich bei PwC Deutschland im Sustainable Innovation Team. Und diese Position ist für mich so wichtig, da ich große Climate Anxiety habe und will dort arbeiten, wo ich solche Unternehmen mit ihrer Nachhaltigkeit und Digitalisierung, Transformationen helfen kann.
Du hast 2 wichtige Stichworte genannt, Climate Anxiety und den Umgang mit Wandel, mit Transformation, den du ja durch deinen persönlichen Lebenslauf auch darstellst. Du hast dich ja immer anpassen müssen, immer darauf einstellen müssen. Bevor wir zu den Fragen kommen, wie ihr da vorgeht generell oder du in Unternehmen vorgehst, was ist dein Tipp an die Zuhörenden, was diese Themen Climate Anxiety und Anpassungsfähigkeit angeht? Kann man das erlernen? Ist das ein Charakter, den man hat? Kann man das gar nicht erlernen? Kann man das üben? Oder wie soll man umgehen mit der Herausforderung, mit der persönlichen Herausforderung des Wandels?
Das ist eine sehr gute Frage und ich sehe das also ja jeden Tag, wenn ich mit Unternehmen arbeite und auch in meinem privaten Leben. Es ist etwas, das ist schwer zu lernen ist, weil das, also die Nachhaltigkeitswelt ändert sich so schnell und so drastisch, dass auch im Sinne von, also wenn man an die Akademie guckt, es ist auch sehr schwierig für Universitäten und Forschungsinstituten, sich an die neue Regularien zu lernen und neue Programme zu entwickeln. Deswegen es ist es etwas, das man ja im personalen Leben, aber so wie auch in geschäftlichen Leben üben muss. Und auch ganz offen sein, ganz curious sein, also viele Sachen lernen, zuhören, wie deinem Podcast zum Beispiel, um Inspiration, Impulse zu bekommen und dann diese so gut wie möglich und so passend wie möglich in ihrem Unternehmen, in ihre Strategie einzustellen. Also ja, ich würde sagen, sehr offen und immer, immer damit arbeiten, immer etwas Neues probieren und iterieren.
Im Grunde genommen geht es ja darum, ein Mindset zu entwickeln, damit man sich auf das Neue freut, damit das Neue als etwas erkannt wird, was das Leben besser macht, was die Arbeit besser macht. Und es geht weniger darum, das Alte zu krampfhaft zu verteidigen und unbedingt an alten Traditionen und Prozessen festzuhalten. Und ich glaube, dieses Mindset der Freude auf das Neue, das hilft ganz gewaltig. Ne?
Absolut. Und auch was gut ist, ein Mindset kann sich immer ändern. Also man kann immer daran arbeiten, um einen neuen Mindset zu entwickeln. Und das ist auch wichtig. Also wir sind alle Menschen, wir haben alle Familien und wir denken alle an die nächsten Generationen. Und deswegen, ich glaube, es ist wichtig, alle Herausforderungen als Chancen zu sehen und dann ja, etwas Neues, neue Ideen, Impulse zu kriegen. Wie kann ich zukünftig diese Chancen nehmen und diese Herausforderungen mit zum Beispiel neue Produkte, neue Services zu tackeln, für mich, aber auch für die nächste Generationen, weil jetzt haben wir leider nicht mehr genug Zeit, um unsere Umwelt 100% perfekt zu retten, aber wir können immer etwas machen.
Und ihr spricht ja bei euch von zwei Trends, die Game Changer sind, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Um da mal einzusteigen an der Stelle, was versteht ihr einfach mal darunter? Unter Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das sind ja zwei Begriffe, die sehr breit und sehr vielfältig verwendet werden. Deswegen, was versteht ihr darunter und warum sind es Game Changer?
Also wie du schon gesagt hast, also die gehören zu diesem Twin Transition Konzept. Also laut das World Economic Forum, also sie beschreiben das Twin oder die Twin Transition als die digitale und die Nachhaltigkeitsagenda zusammenzubringen, um die digitale Funktion zu verbessern, aber auch Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben und ihre Organisationen zukunftssicher zu machen. Also das ist genau, was wir mit diesem Konzept verstehen und auch was wir machen. Was wichtig ist für diese Twin Transformation oder Transition ist unser Kontext. Also heute, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, Unternehmen und auch öffentliche Dienste zum Beispiel in Deutschland insbesondere sind immer noch in der Lage, ihr Geschäft zu digitalisieren. Aber gleichzeitig wird die Welt schlechter aus ökologischen und auch sozialen Gründen. Und auch, wenn Sie an die ESG-Regularien denken, sie werden auch strenger und komplexer. Deswegen müssen jetzt Unternehmen, egal wie groß oder klein sie sind, denn ihre Digitalisierung und Nachhaltigkeitsaktivitäten, Agenda zusammenbringen. Und also das bringt mit sich viele Vorteile. Deswegen sind die Game Changers. Warum? Also natürlich die Technologien unterstützen Unternehmen dabei, ihre ESG, also ESG-Bedürfnisse zu erfüllen. Damit neue Technologien können Unternehmen dann große Mengen an Daten verarbeiten zum Beispiel. Auch weil Cloud-Lösungen skalierbar sind und die können natürlich Innovation fördern. Oder wenn wir denken an neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Automatisierung, die helfen auch Unternehmen, also agiler zu sein, also relevant, widerstandsfähig im Markt zu bleiben und auch schneller zu reagieren. Und das ist wichtig in diesem Kontext, Wir müssen schnell reagieren, neue Sachen probieren und immer iterieren.
Was ist eure Erfahrung, was ist deine Erfahrung, wenn du in den Unternehmen sagst, es gibt die Twin Transition und die beiden Transformationen, die hängen miteinander zusammen? Ich frage deshalb, weil wir haben uns ja jahrelang bei uns hier mit der Zukunft der Arbeit, also mit der Digitalisierung alleine beschäftigt. Und das war natürlich schon eine große Baustelle für viele Unternehmen. Jetzt kommt noch die Nachhaltigkeit dazu. Das ist eben schon mal ESG erwähnt. Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Aber jetzt kommt eben die Nachhaltigkeit nochmal dazu. Da gibt es dann die neuen Spielregeln auf der europäischen Ebene. Da gibt es die Kunden, die andere Kundenwünsche äußern, die ein nachhaltigeres Produkt oder Dienstleistung haben wollen. Das ist ja eine Fülle von Anforderungen, die da plötzlich an die Unternehmen gestellt werden. Wie gehen die damit um? Hast du da Erfahrungen sammeln können?
Natürlich ist das für Unternehmen immer overwhelming, ein bisschen zu viel zu machen. Aber leider jetzt sind sie die Regularien und sie müssen dann sich damit beschäftigen. Aber was wichtig ist, alle Unternehmen sind unterwegs mit dieser Digitalisierung und seit mehreren Jahren. Jetzt kommt Nachhaltigkeit. Und wenn sie denn die zusammenbringen, können sie auch viele Vorteile davon haben. Und das ist wichtig, weil das ist viel zu tun. Es muss passieren. Aber wenn wir den zusammenbringen, können wir zum Beispiel diese langfristige Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation haben, weil die neue Technologien helfen dabei, neue Produkte und Services zum Beispiel auf den Markt zu bringen. Sie können natürlich compliant sein mit der Regularien, weil die Regularien fragen Unternehmen, ihre Aktivitäten zu beschreiben, Daten zu sammeln und dies zu analysieren. Durch Technologien können sie das einfacher machen und dann bereits für Reporting sein. Natürlich Kostenersparnisse oder diese Economies of Scale. Also wenn sie im Unternehmen kollaborativ daran arbeiten, auf einer Seite mit der Digitalisierung, Transformation und auf der anderen Seite mit ihrer vielleicht ESG oder Nachhaltigkeitsabteilung arbeiten. Und wenn sie zusammenarbeiten, können sie effizienter sein und natürlich auch Kosten ersparen. Ich glaube, letzter Punkt, was wichtig ist, ist auch, Mitarbeiter einfacher zu rekrutieren. Talente zeigen, wir machen das zusammen, wir wollen das Welt besser umsetzen und dafür nutzen wir auch neue Technologien. Also wir sind schnell, wir sind agil und das könnte auch helfen, viele Unternehmen, die auch Personalmangel haben, denn diese Talente zu rekrutieren zum Beispiel.
Wie stehst du in diesem Kontext zu dem Thema der Rebound-Effekte? Also wenn ich eben beispielsweise den Ressourceneinsatz pro Output-Einheit halbieren kann, dann bin ich ja doppelt so effizient, was die Ressourcenverwendung angeht. Dann kann ich natürlich auf der einen Seite den Absatz versuchen zu verdoppeln. Ich kann aber auf der anderen Seite auch sagen, ich bleibe bei dem Absatz brauche halt nur noch halb so viel Ressourcen. Also Rebound oder eben Reduzierung auf das Wesentliche. Wie siehst du das? Also wenn alle Unternehmen weltweit die Effizienzsteigerung mithilfe der Digitalisierung vorantreiben, dann ist das zwar gut, aber in der Summe kann ja wieder mehr produziert, mehr verkauft und mehr Ressourcenaufwand entstehen. Wie siehst du diesen Widerspruch zwischen betriebswirtschaftlicher Rationalität und volkswirtschaftlicher globaler Rationalität?
Wenn wir an Digitalisierung denken, natürlich, wir sprechen über neue Technologien und es ist auch natürlich wichtig zu beachten, dass die Digitalisierung auch Herausforderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit mit sich bringen können. Also zum Beispiel Energieverbrauch von diesen Rechenzentren oder Elektronikschrott oder so. Aber wie du schon gesagt hast, dieser Rebound-Effekt, effizienter zu sein. Das kann nur passieren, wenn die Unternehmen diese beiden Transformationen zusammen durchführen. Aber der Zweck ist ganz anders. Wir führen diese Transformationen nicht nur, um Umsatz zu generieren. Natürlich, das gehört zu jedem Unternehmen, das ist wichtig. Aber auch, um eine größere positive Wirkung auf unsere Umwelt und auch auf unsere Gesellschaft zu haben. Deswegen, das bedeutet, dass die Art und Weise, wie die Unternehmen in diese Transitionen oder diese Transformationen umgehen, ist abhängig von welche Wirkungen wollen wir, auf welche S und G zum Beispiel Kriterien haben wollen. Also wir machen das nicht nur, um Umsatz zu generieren und mehr Produkte zu verkaufen, weil das ist nicht richtig für unsere Zukunft, sondern wie können wir auch unser Geschäft so gestalten, dass wir auch nachhaltig damit umgehen und nicht nur, weil wir das machen sollen.
Ja, genau. Also ihr hattet bei euch in der Blaupause von den nachhaltigen Innovationen gesprochen. Ne? Du hattest es jetzt schon mal angedeutet mit ESG. Kannst du den Zuhörenden kurz erläutern, was ESG bedeutet, wofür das steht und was das mit nachhaltigen Innovationen zu tun hat?
Also ja, ESG ist ein bisschen dieses Buzzword, die wir dann überall hören. Also das steht für Umwelt, also I für Environmental, S für Soziales, also Social Kriterien und dann G für Governance, also Unternehmensführung. Das ist ein Framework, die sehr berühmt ist und das viele Unternehmen helfen kann, diese Kriterien für ihre Unternehmen zu identifizieren, also welche sind vielleicht für mich ein Risiko, aber auch welche kann ich beeinflussen, um eine größere positive Wirkung für Nachhaltigkeit haben kann. Und deswegen nutzen wir auch als Teil von unserer Arbeit Designmethodik, um neue Produkte und Services zu entwickeln zu können, aber auch diese ESG-Kriterien als rote Faden. Also die helfen uns und unsere Kunden zu denken, okay, auf welche Kriterien kann ich eine Wirkung haben und muss ich mich fokussieren. Und ich habe auch also ganz kurz über Designmethode gesprochen und wir nutzen diese Methode von Design Thinking, um unseren Kunden zu helfen, neue Produkte und neue Services und dahinter Geschäftsmodelle natürlich nachhaltig zu gestalten. Das bedeutet nicht immer, neue Produkte zu entwickeln, sondern was können wir mit unserem Portfolio heute ändern, verbessern, damit wir zum Beispiel weniger Ressourcen nutzen oder damit wir eine positive Wirkung auf unsere Gesellschaft oder auf die Menschen, die zu unserer Lieferkette gehören, haben können. Oder wenn das passend ist, natürlich auch neue Produkte und Services denken und erstellen, damit denn unser Unternehmen sich auf der Nachhaltigkeitsweg dann ganz, ganz klar und ganz schnell auch reagieren kann und sich setzen kann.
Ihr habt bei euch in diesem Leitfaden oder in der Blaupause diese Thematik der ESG-Kriterien heruntergebrochen auf 7 Prinzipien, die im Kontext der nachhaltigen Innovation stehen, die ich eigentlich ganz, ganz nachvollziehbar und operativ relevant und wichtig finde. Kannst du was sagen zu diesen 7 Prinzipien?
Also ich glaube, wir haben auch während unserer Workshop zusammen, wir haben auch ganz kurz darüber gesprochen. Wir können sie Prinzipien nennen, aber auch also Handlungsfelder. Die Idee dahinter ist, dass wir denn diese Handlungsfelder entwickelt haben, um Unternehmen zu helfen, neue Ideen, neue Konzepte für nachhaltige Portfolios zu entwickeln. Wir haben 7 solche Prinzipien entwickelt und die gelten als Kompass, als Inspiration. Also das ist wichtig zu sagen, alle Unternehmen müssen nicht one-on-one diese Prinzipien in ihrem Unternehmen umsetzen, sondern sie gucken auch an andere Industrien und Branchen zu gucken und denken, okay, wenn diese Branche oder diese Unternehmen solche Prinzipien in ihrem Geschäftsmodell angestellt haben oder angebunden haben, was bedeutet das für mein Geschäftsmodell? Was kann ich ändern zum Beispiel? Ich werde nicht über die 7 Prinzipien vielleicht heute sprechen, aber ich kann gerne ein paar Beispiele geben.
Ja, genau, gerne. Ja.
Lautet wie folgt, also setzen Sie Inklusivität als Standard. Und für mich, wenn wir in der heutigen Zeit anschauen, wo es so viele Konflikte stattfinden und Bevölkerungsgruppen stigmatisiert werden. Ich glaube, also ich halte diese Prinzipien oder dieses Handlungsfeld als ganz wichtig. Das bedeutet, durch Innovation können und müssen Unternehmen das Verhalten ihrer Verbraucher ändern oder beeinflussen, die ihre Produkte oder Dienstleistungen am Ende des Tages dann nutzen und damit sie interagieren. So, was meinen wir? Zum Beispiel, Unternehmen sollen integrative, partizipatorische Räume für transparente Zusammenarbeit gewährleisten. Sie müssen auch gleichberechtigte Beiträge und Miteigentümerschaft an den Wert erlauben, den sie schaffen. Vielleicht ein Beispiel dafür ist die Drivers Cooperative in den USA. Diese Cooperative hat sich zur Aufgabe gemacht, der Ausbeutung von Arbeitnehmern ein Ende zu setzen, indem sie den Fahrern mehr Kontrolle in diese Plattformökonomie einräumt und gleichzeitig auch die Machtstruktur typischer Ridesharing-Dienste auch aufbricht. Es wurde von einer Gruppe von New York-Fahrern gegründet. Auch ein Teil von Management kam auch von Uber ursprünglich. Und dieses Startup basiert sich auf einer fairen Entlohnung und auch der Mitbestimmung der Fahrer in ihre Geschäftsmodell anzubinden. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges Prinzipien zum Beispiel.
Diese sieben Prinzipien, da gehören ja noch dazu Verantwortung, ne? Ja, Inklusivität hast du schon genannt, Zirkularität, Spielregeln statt Deregulierung, das finde ich ganz interessant, die Fokussierung auf Werte statt Wachstum. Ich finde das großartig, weil das sehr viele wichtige Dinge sind, die aus der Nachhaltigkeitsforschung kommen und die ihr im Grunde genommen auf der betrieblichen Ebene umsetzen wollt. Meine Frage ist, wie gelingt es, diese ganzheitlichen Ansätze für betriebliche Nachhaltigkeit in Unternehmen umzusetzen, wenn deren Entscheider und Entscheiderinnen bisher eher die Prinzipien von Konkurrenz, Wettbewerb, Ausschließung und Wachstum verinnerlicht haben? Also wie kann man Menschen, die eigentlich ein anderes Mindset in dem Unternehmen gewöhnt sind, jetzt dazu bringen, verantwortlich und werteorientiert und inklusiv zu denken? Was ist euer Trick?
Also auf einer Seite, natürlich sind wir alle Menschen, wir haben alle Familien und auch für die Führungskräfte, die diese Mindset nicht jetzt haben, die haben höchstwahrscheinlich am meisten Kinder und sie denken an die nächsten Generationen. Und wir können nicht nichts machen und sie wissen das. Aber auf der anderen Seite, was uns auch hilft, wenn wir dann mit welchen Unternehmen arbeiten, sind die Regularien. Weil die Regularien, wie zum Beispiel die CSRD, verlangen von den Unternehmen, dass sie die Interessen der Stakeholder ihres Ökosystems in ihrer Strategie und in ihrem Geschäftsmodell berücksichtigen. Und auch, dass die mit Partnern in ihrer gesamten Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, um ein nachhaltiges und zirkuläres Geschäft zu fördern. Das bedeutet, die müssen etwas machen und das ist eine Top-Down-Transformation. Also es ist sehr wichtig, dass die Führungskräfte, die richtigen Ressourcen, die richtigen Ziele und Vision, also wir nennen das ESG Ambition, setzen, damit dann welche den Abteilungen und welche den Partner in ihrem Ökosystem diese Wertschöpfungskette nachhaltig gestalten können, zusammen natürlich, und auch damit sie alle compliant sein können. Und ja, leider haben sie nicht mehr ein Wahl. Also das muss passieren.
Das Vorleben, du hast ja da gerade davon gesprochen, sie müssen glaubhaft diese ESG-Kriterien vertreten. Bei der digitalen betrieblichen Transformation war es aus unserer Erfahrung immer ganz wichtig, dass der Vorstand, die Geschäftsführung die digitale Arbeit vorgelebt hat. Also zum Beispiel im Social Intranet etwas kommentiert hat, etwas geschrieben hat, dass ein Vorstand über auch irgendwie vielleicht Chatkanäle erreichbar ist, wie auch immer. Wie siehst du das denn bei den ESG-Kriterien? Also Wie kann denn ein Vorstand, wie kann die Geschäftsführung eines Unternehmens an der Stelle auf einer persönlichen Ebene die ESG-Kriterien vorleben? Wie siehst du das?
So, das ist eine sehr gute Frage und das ist, was wir, also während Projekte mit Unternehmen immer machen, zuerst wir arbeiten ganz kollaborativ zusammen. Das bedeutet, alle relevanten Stakeholder, also egal ob sie C-Level sein oder andere Mitarbeiter oder andere Partner in der Wertschöpfungskette sind, wir arbeiten zusammen, damit sie die Herausforderungen zusammen verstehen können, das Problem klar definieren können. Dadurch bekommen wir eine Art von Buy-in, also alle Stakeholders, die dabei waren, wissen, welche Ambition sie alle folgen müssen. Und natürlich, wenn wir solche Workshops zusammen idealerweise persönlich durchführen, dann können wir auch Übungen mitbringen, wo denn alle Teilnehmer auch diese ESG-Kriterien für sich selbst ein bisschen erleben können und auch vielleicht Teile von ihrem persönlichen Leben auch in den Workshop reinbringen können. Deswegen versuchen wir immer, das zusammenzubringen, also der persönliche Erfahrungen, aber auch die ganz wichtige Unternehmensperspektive und dann zusammen die Herausforderungen zu verstehen und dann diese ESG-Ambition zu gestalten, damit alle wissen, was wir erreichen wollen und dann, damit dann diese Führungskräfte, die dann in diesem Projekt involviert waren, dann die richtigen Ressourcen an ihre Mitarbeiter zusammengeben können.
Hast du schon mal beobachten können, dass die Vorstände, die C-Level-Leute, das, was sie Betrieb mit ESG erreichen wollen, auch angefangen haben, auf den privaten Bereich zu übertragen? Also was ich damit meine ist, wenn eine verantwortliche Person in einem Unternehmen darauf bedacht ist, dass der Strom aus regenerativen Energiequellen kommt für das Unternehmen, läge es ja eigentlich nahe, das auch im privaten Bereich dann zu überdenken und zu sagen, vielleicht kann ich das auch im privaten Bereich mal einführen, den Ökostrom und so weiter. Hast du sowas beobachten können? Gibt es dieses Phänomen?
Also ich würde sagen, ich habe das schon beobachtet, aber ich würde sagen, das ist nicht erforderlich. Also die C-Level, die Führungskräfte müssen nicht unbedingt in ihrem privaten Leben auch alle unsere Prinzipien zum Beispiel selbst hier führen sollen. Aber ja, was hilft, ist, dass wenn wir zusammenarbeiten, natürlich bringen wir immer Geschichte von unserem privaten Leben. Wir bringen auch Inspiration, Impulse von anderen Industrien. Das könnte sein zum Beispiel Impulse von oder Inspiration von der Mobility-Branche. Natürlich nutzen auch alle Führungskräfte vielleicht Mobility Services oder vielleicht die fahren ihr eigenes Auto. Aber zum Beispiel, die haben Erfahrung und dann die können auch denken, ich habe von diesem neuen Service gehört. Vielleicht möchte ich das gerne probieren oder so. Aber ich würde sagen, wir können nicht so drastisch und radikal mit solchen Themen angehen, weil das ist auch nicht einfach für alle Menschen, für uns Menschen auch natürlich, unseren Lebensstil zu ändern, uns mit neuen Produkten und Services, neue Routinen zum Beispiel zu bauen. Deswegen, ich glaube, in der privaten Leben, das hilft, wenn unsere Kunden schon ein bisschen nachhaltiger leben. Aber das muss nicht passieren und das ist unsere Rolle, solche Beispiele zu bringen. Oder auch zusammen vielleicht eine nachhaltige Mobility-Dienste zusammen zu nutzen, um in das Workshop, zum Beispiel Venue, zusammen zu gehen. Oder wir haben nur veganes Essen für das Mittagspause anzubieten. Also solche kleine Beispiele, die hoffentlich helfen, ein bisschen jedem Mensch an diesem nachhaltigen Produkten und Services ein bisschen angenehmer anzugehen oder zu verstehen, ja. Was kann ich vielleicht probieren?
Ja, ich stelle mir einfach die kognitive Dissonanz sehr, sehr groß vor bei den entsprechenden Entscheidern, wenn sie quasi tagsüber 8 Stunden über Ökostromtarif, über Vermeidung von Umweltverschmutzung und so weiter nachdenken und dann nach Hause fahren und das alles wieder wegwischen und zu Hause einen ganz anderen Lebensstil pflegen. Also da muss ja eine kognitive Dissonanz entstehen. Und da würde mich mal interessieren, wie dann die entsprechenden Personen damit umgehen, wenn es das geben sollte. Aber du hast natürlich recht, das ist nicht eure Rolle, ist vollkommen klar. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal von irgendeiner Institution eine Studie zu diesem Phänomen. Das würde mich wirklich interessieren. Ihr bringt diese 7 Prinzipien oder 7 Handlungsfelder und die nachhaltigen Innovationen so ein bisschen auf den Punkt mit dem Begriff des regenerativen Geschäftsmodells. Das finde ich bemerkenswert, weil während die Masse der Unternehmen noch mit mehr Nachhaltigkeit beschäftigt ist, sagt ihr im Grunde genommen, das Ziel ist eigentlich noch viel weiter weg, ist aber ein valides Ziel und ich höre den Begriff jetzt immer häufiger in betrieblichen Forschungsbereichen an Universitäten, hat sich das schon eingebürgert. Kannst du sagen, was ihr unter regenerativem Geschäftsmodell versteht?
Sehr gerne. Ich würde auch sagen, dass es gibt 2 Begriffe. Es gibt regenerativen Geschäftsmodelle und auch zirkulären Geschäftsmodelle. Ja, also ja. Stichwort Kreislaufwirtschaft. Was ich interessant finde, also du hast gesagt, oder wie ich das verstanden habe, für mich sind diese Aktivitäten keine zusätzlichen Aktivitäten. Die sind natürliche nächste Schritte, wenn wir durch die Regularien oder wenn die Unternehmen durch die Regularien verstehen können, wo sind unsere Risiken, wo sind unsere Material-Themen, also was bedeutet das für mein Unternehmen im Sinne von Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitschancen. Wenn ich das als Unternehmen schon analysiert habe, ich weiß, wo meine Lücken sind, denn das ist eine ganz normale nächste Schritte, denn regenerative oder zumindest zirkuläre Innovationen oder nächste Schritte oder nächste Aktivitäten zu entwickeln, damit ich nicht nur etwas Neues gestalten muss und dann danach denken, oh Gott, ich muss alles dann zurückmachen, damit meine neue Innovation denn nachhaltig sein muss. Deswegen, das ist ganz einfacher, das ganz am Anfang an daran zu designen. Aber du hast mich ja über die Definition von regenerativen Geschäftsmodellen gefragt. Also was ist mit diesem Begriff wichtig ist und auch was wir als Handlungsfeld schon haben, wir nennen das, schaffen Sie neue Kreisläufe. Das bedeutet, dass wir müssen weg von diesem Abfallkonzept gehen und diese Materialien, also diese Sachen, die wir wegschmeißen wollen, als neue Materialien, als neue Einnahmensquellen auch sehen können, damit wir denn diese Materialien nochmals in diesem zirkulären Loop einbinden können. Und wenn wir über diesen Begriff sprechen, also wir sprechen nicht mehr nur von Produktinnovationen oder Service-Innovationen, sondern von Produkt-Service-Systemen, die Umwelt nicht nur weniger belasten, sondern tatsächlich positiv beeinflussen. Und das ist, was denn uns von Zirkularität zu regenerativen Geschäftsmodellen uns weiterbringt. Also nicht nur denn diese Ressourcen zu sparen, sondern auch eine positive Wirkung auf die Umwelt zu haben. Und das sind im Essenz denn die Idee dahinter, regenerativen Geschäftsmodellen.
Ja, mir ist dieser Begriff der regenerativen Geschäftsmodelle das erste Mal vor 7, 8 Jahren begegnet. Ich hatte den CSR-Jahresbericht einer schwedischen Burgerkette gelesen und da stand drin, wir wollen bis zum Jahr, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, Jahr 2025 oder was das war, stand da drin, wir wollen bis zu dem Jahr CO2-Verbraucher, Nettoverbraucher werden. Das fand ich eben spannend. Also nicht nur die Emissionen reduzieren, sondern zu sagen, durch unsere Tätigkeit wird CO2 gebunden. Das fand ich einen super spannenden Ansatz, der eigentlich sehr schnell und klar deutlich macht, man kann mit Nachhaltigkeit Geld verdienen, Und es kann etwas Gutes bewirken, auch für die Umwelt. Das fand ich eine tolle Idee und ich weiß jetzt nicht, was daraus geworden ist. Ich kann mir aber vorstellen, weil die sehr konsequent das Ganze verfolgen, dass sie es geschafft haben oder geschaffen werden. Aber und jetzt heißt es eben regeneratives Geschäftsmodell. Ich finde es spannend, weil es auch einen positiven Aspekt hat, ne? Und das ist so ein bisschen auch jetzt so zum Schluss unseres Podcastes, unserer Folge, so ein bisschen die Botschaft, wo ich den Eindruck habe, aber vielleicht täusche ich mich, korrigiere mich, dass ich den Eindruck habe, dass das eine Aufbruchsstimmung erzeugt. Also die Änderung ist jetzt, glaube ich, deutlicher geworden. Die Änderung führt zu positiver Aufbruchsstimmung, weil ja etwas Positives bewirkt wird, egal ob für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft oder für die Umwelt oder für die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit, ist ja alles positiv. Ist doch eigentlich etwas sehr Positives, mit dem man zu den Unternehmen gehen kann, oder?
Absolut. Und wir haben auch eine Art von Framework entwickelt, die heißt unsere Power with Circular, also PwC Loop. Und wir nutzen dieses Tool ganz oft mit Unternehmen, um denn diese Externalities mappen zu können. Das bedeutet, von der Produktionsseite, wenn ich etwas nachhaltiger machen will oder wenn ich etwas ändern möchte, was bedeutet das für also die Nutzungsphase oder Seite von diesem Loop? Das bedeutet, wie kann ich auch meine Verbraucher beeinflussen oder eine positive Wirkung auf die Gesellschaft zu haben? Oder wie kann ich sicherstellen, dass am Ende des Tages mein Produkt und mein Service zurück zu mir gehen wird, damit ich denn etwas Neues oder vielleicht, ich kann dieses Produkt recyceln zum Beispiel oder Teile von diesem Produkt nochmals nutzen oder Remanufacturing. Also wie kann ich sicherstellen, dass ich immer noch Eigentum über dieses Produkt habe, damit ich dann etwas positiv mit diesem Produkt haben kann. Und wir haben auch zum Thema regenerativen Geschäftsmodelle auch Geschäftsmodelle-Karten entwickeln, mit verschiedenen Muster, die auch unsere Kunden helfen können zu denken, okay, denn wenn ich solche zirkuläre oder regenerative Lösungen im Markt bringen möchte, welche Geschäftsmodell gehört dazu? Und was kann ich einsetzen, um sicherzustellen, dass ich am Ende des Tages immer eine positive Wirkung auf die Umwelt, auf die Gesellschaft, wie du schon gesagt hast, durch meine Produkte, meine Innovationen haben kann? Und damit die Endverbraucher nicht meine Produkte dann am Ende wegwerfen werden, zum Beispiel.
Ich finde, das war ein tolles Schlusswort zur heutigen Folge. Das hat das nochmal positiv zusammengefasst. Und liebe Zuhörenden, worauf wartet ihr? Der Wandel steht vor der Tür. Ihr habt heute auch wieder viele tolle positive Ansatzpunkte kennengelernt, wie dieser Wandel in den Betrieben vorangehen kann. Kleiner Disclaimer an der Stelle. Natürlich gibt es auch Wettbewerber von PwC, die da in dem Bereich genauso unterwegs sind. Also insofern soll das hier keine Bevorzugung eines Unternehmens sein. Guckt einfach mal vorbei auf den entsprechenden Webseiten auch der Wettbewerber. Es kann etwas getan werden. Vielen Dank, Aurelie, für die Gelegenheit, dass wir da nochmal drüber reden konnten.
Vielen Dank für die Einladung. Also das ist meine Leidenschaft und ich spreche gerne für mehrere Stunden über Nachhaltigkeit und Innovation.
Ja, das hat man, glaube ich, auch gemerkt als Zuhörender, wie engagiert du bist, wie authentisch du bist. Vielen Dank. Und liebe Zuhörende, wir hören uns dann in der nächsten Folge.